größten Teil sind wir in, sagen wir mal, mehr oder weniger automatischen Tätigkeiten beschäftigt, wo wir etwas tun, einer bestimmten Notwendigkeit folgen, zum Beispiel essen wir. Und ohne darüber nachzudenken, tun wir die Gegenstände oder die Objekte in den Mund hinein.
Irgendwann merken wir, ach ja, ich habe eine gewisse Wölbung erreicht, die nicht
weiter formen sollte. Oder wir gehen und wissen gar nicht, wo längs wir gehen, wir beobachten gar nicht das Gehen, merken irgendwann, oh, wir sind angekommen, ich klingle jetzt mal an den Klingelknopf. Wir legen uns hin und wir versinken in bodenlosen, ohnmächtigen Schlaf hinein. Und wir leben so im Leben oder in dieser materiellen Welt unser Leben vor uns hin und warten mehr oder weniger, dass etwas geschieht. Jetzt ist Krishna Bewusstsein und jetzt kann etwas geschehen. Ich möchte euch gerne heute Abend 4 Gründe vorlesen, die in den Schriften gegeben werden, aus welchem Grunde sich jemand Krishna oder dem Krishna-Bewusstsein zuwenden soll. Einen haben wir schon gehört, um das automatische, das unnachdenkliche Leben zu beenden und ein tiefes, aus dem Inneren geleitetes, spirituelles Leben zu führen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedanta Shri Acharya Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare beschreibt in seinem Werk Jaiva Dharma die Einweihung von Bijoy Kumar und Rajanab. Bijoy Kumar ist ein wohlhabender Landbesitzer und hat einen Onkel, der ein schweifender Bettelmönch geworden ist, um sich Chaitanya Mahaprabhus Bewegung anzuschließen. Dieser Onkel liest den ganzen Tag das Bhagavatam vor. Nun, ich muss mich, Rajanab ist der Landbesitzer und der Onkel heißt Bijoy Kumar. So, eines Tages kommt Bijoy Kumar zu Rajanab und Rajanab fragt ihn, Onkel, was ist aus dir geworden? Du bist ein schweifender Bettelmönch geworden. Und Bijoy Kumar erklärt ihn daraufhin von Chaitanya Mahaprabhu. So, sie kommen dann täglich, mehr oder weniger, auf ihrem Weg zum Ganges am Srivasangam vorbei. Das ist der Ort, wo Chaitanya Mahaprabhu allnächtliche Kirtanze ausgeführt hatte mit seinen Gefährten, wo sie getanzt hatten und gechantet hatten und gesprungen hatten und von dem berauschenden Trank der Prema Bhakti, der Liebe zu Krishna, getrunken hatten, jeden Abend aufs Neue. Und sie lernen dort von einem der Bewohner von Srivasangam, einem sogenannten Raghunath Das Babaji, der sehr vertieft ist in Chaitanya Mahaprabhus Spiele. Und schließlich, so hören wir, wünschen sich die beiden Einweihung. Sie gehen ganz früh am Morgen los, nehmen ein Bad in der Ganga und kommen dann frisch gewaschen zu Raghunath Das Babaji und sagten: Lieber Herr, das ist eine Geschichte, Rukmini, die kann man schon verstehen. Das kriegst du. Das ist sehr schön, das zu hören. Versuch mal zu hören. Die sagen also: Lieber Herr, bitte befreie uns von der Schlange von Geburt und Tod. So Raghunath Das Babaji sagt: Ihr wünscht euch die Einweihung. Ist das der Grund, warum ihr so früh gekommen seid? Ja, wir möchten von dir die Einweihung in das Chanten des heiligen Namens empfangen. Bitte, wir sind geplagt von unserem materiellen Dasein. Befreie uns von den Leiden des materiellen Daseins. Ah, wahrscheinlich. Und das Babaji begibt sich daraufhin in seine Strohhütte und bittet einen nach dem anderen hereinzukommen, gibt ihm dann die Einweihung. Und dann kommen also Brajanab und Vijay Kumar heraus aus der Hütte mit einem Leuchtglanz um sich herum. Sie sind so enthusiastisch und so verwandelt. Und Brajanab geht vor Srivasangam und sieht von der Ferne einen Zug kommen. Es sind seine Hausdiener, 20 Hausdiener, die mit sich Körbe führen, mit allerlei wunderbaren Sachen, die man zum Zubereiten von Prasadam braucht. Öl, Gemüse, Früchte, Joghurt, Ghee, Zucker, alles. Und die laden die schweren Körbe ab und sofort gehen die Vaishnavas in die Küche und kochen ein Riesenfest. Und bald spricht es sich in ganz Mayapur herum. Von überall kommen die Bodhis herbeigezogen. Es wird ein Festmahl gefeiert. Anlässlich seiner Einweihung hat Brajanab ein Riesenfestmahl, was er spendiert an alle Sadhus. Und sie fangen dann an, Prasadam zu essen. Nur die beiden nicht. Der Nachbar, der ehemalige Landbesitzer und sein Onkel nicht. Und Raghunath Das Babaji sitzt da und isst Prasadam, ist schon alt. Plötzlich sagen ihm die Devotees: Deine beiden Schüler essen nichts. Ja, sagt Raghunath Das Babaji, aber sie können essen, natürlich. Nein, sie essen nicht, bevor sie von deinem Teller das Maha-Maha-Prasadam haben. Nimmt ihn von seinem Teller und verteilt, gibt ihm die begierig aufgestreckte Hand von seinen beiden Schülern ein bisschen Mahaprasad. Sie essen das auf und dann setzen sie sich erst hin und speisen. Nun, das wird immer ekstatischer und plötzlich, und dabei kommt es mir oft in dieser Geschichte drauf an, plötzlich sehen alle versammelten Vaishnavas, wie sich die Atmosphäre verändert. Und sie sehen plötzlich die goldene Gestalt von Chaitanya Mahaprabhu, die sehr hoch ist, ne? Die wie geschmolzenes Gold aussieht. Oder wie eine Flamme, die tanzt. Ne? Genau. Carsten wird schon von ekstatischen Symptomen überwältigt. Wirk. Und sie sehen den Avadhuta, Lord Nityananda, der dort Speise nimmt und plötzlich lacht und den Reis nimmt und ihn mit großer Gebärde auf Advaita Acharya wirft, der berührt wird von dem Reis, was Lord Nityananda gespeist hatte, und anfängt in Ekstase zu tanzen. Sie sehen das, während sie prasadieren. Stellt euch mal vor, Nils und Srishtikata, ihr würdet im Golokadham im Tempel prasadieren, nicht? Und plötzlich verwandelt sich die Atmosphäre und ihr würdet Chaitanya und Nityananda sehen und die ewigen Parishads, die ewigen Gefährten. Ihr würdet nicht die gleichen sein. So, alle Vaishnavas sehen das, hören auf zu essen und sehen den Herrn ihres Herzens mit Lord Nityananda Prasadam zu sich nehmen. Und dann verschwindet diese Szene. Eine Spurti, sagt man in Sanskrit, etwas, was auf der spirituellen Ebene geschieht, wieder so schnell, wie es gekommen ist. Und dann sind sie eingetaucht in einen Ozean von Trennungsschmerz und Wein und Wein und Wein. Aber das ist ein glückseliges Wein, nicht ein trauriges Wein, wie es vorkommt, wenn zur Frühlingszeit die Geliebte wegläuft oder der Geliebte. So. Ich glaube, was ich hiermit sagen möchte, ist klar, eine solch tiefe spirituelle Erfahrung von Krishna, von Lord Chaitanya, hält einem im spirituellen Leben am Leben. Wie können auch wir, die wir jetzt 1989 oder was wir gerade haben, ein spirituelles Leben praktizieren, 98, gerade umgekehrt, ja, die spirituelles Leben praktizieren, auch so eine direkte Erfahrung haben, dann würden wir am Leben gehalten werden. Stimmt's, Ramba? Wenn wir plötzlich Lord Chaitanya sehen würden, wenn wir so eine tiefe Erfahrung machen würden, Srishtikata, wir würden sofort unser Leben, was wir führen, mit einem Inhalt, mit einem direkten Beleg, einer direkten, sagen wir mal, einen direkten Beweis dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und etwas auch erleben können haben. Nun, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist es, da führt ein Weg, den wir wählen müssen. Dieser Weg ist mal ein steiler Weg, mal führt er durch wunderschöne Täler hindurch, mal müssen wir aber Brücken überqueren, die über schwierige Abgründe führen. Dieser Weg, der uns dazu führt, eine direkte Erfahrung zu machen, heißt der Weg des Sharanagati. Der Weg der Hingabe zu Krishna. Nun, Krishna sich hinzugeben, darüber sprachen wir heute Morgen, ist nicht immer einfach. Ich weiß von meinem Vater, wie er hatte mir einmal gesagt, dass er sich einmal in seinem Leben hingegeben hatte. Mein Vater war ein Kommandant der Hitlerarmee und war sehr jung und hatte dann an der russischen Front verloren und die deutschen Soldaten wurden dann zu den Amerikanern gebracht nach Deutschland und die haben dann mit diesen gefährlichen Deutschen etwas machen müssen. Die waren jetzt in den Händen der Amerikaner. Die waren von den Russen überliefert worden in ein Internierungslager bei Köln und dort war mein Vater eingefercht mit vielleicht ein paar tausend Deutschen auf einem Feld im Sommer. Im Frühling fing es bis zum Herbst. Er kann sich noch erinnern, als er so ausgeliefert waren, die Alliierten, da standen die völlig unter der Willkür dieser ihrer Herren, bekamen am Tag ein kleines Stück Brot, konnten sich nicht duschen und lebten praktisch wie die Schafe auf einem Feld eingesperrt, eingezäunt. Und er sagt, ich werde mich nie wieder hingeben. werde mich nie wieder ausliefern. Für viele Menschen im weltlichen Leben ist die Vorstellung, sich hinzugeben, wahnsinnig schwierig. Und wie wir gleich sehen werden, auch für die Devotis von Krishna ist er, sich Krishna zu hinzugeben, nicht immer einfach. In Schriften werden Beispiele gegeben von dem hingegebenen Devoti. Das heißt, dass der Herr sich seine annimmt. Aber ich denke, heute Abend wollen wir mal über Gründe sprechen, die dafür sprechen, dass man sich Krishna hingibt. Zunächst einmal, der erste Grund, der dafür springt, sich Krishna hinzugeben, ist, dass Krishna sehr gütig ist zu seinen Devotees. Krishnas Eigenschaft, für die er in dieser Welt gerühmt wird, ist Bhakta Vatsala, der Freund und der Gönner seiner Devotees. Krishna ist dafür bekannt, dass er sich seinen Devotees selber hingibt für deren Hingabe und für sie sorgt und ihnen bereitstellt, was sie brauchen und ihnen erhält, was sie haben. Und einmal ging Chaitanya Mahaprabhu um Srivas, das Hingabe zu prüfen, zu Srivas und sagte: Srivas, du liest den ganzen Tag Bhagavad Gita und so und arbeitest nicht. Wie sollst du nur am Leben erhalten werden? Und Srivas klatschte daraufhin dreimal in die Hände. Was soll das? Sagte Chaitanya Mahaprabhu. Was willst du damit ausdrücken? Srivas sagte: Mein lieber Herr, in der Bhagavad Gita verspricht Krishna, dass er für seine Devotis sorgt. Wenn er einen Tag nicht für sie sorgt, für uns sorgt, dann werde ich den Tag über fasten und Hare Krishna chanten. Wenn man zwei Tage nicht für mich sorgt, dann werde ich den Tag über fasten und Hare Krishna chanten. Und wenn er drei Tage nicht für mich sorgt, dann werde ich fasten und Hare Krishna chanten. Und dann, wenn er vier Tage nicht für mich sorgen sollte, dann gehe ich mit meiner ganzen Familie zur Ganga und stürze mich in die Fluten der Ganga. Schloss. Daraufhin sagte Lord Chaitanya: Du hast so viel Vertrauen. Auch wenn es eines Tages so sein sollte, dass Lakshmi, die persönliche Gefährtin von dem Herrn, mit einer Bettelschüssel durch die Gegend gehen sollte, du wirst immer genug haben. Denn dein Vertrauen ist unerschütterlich. Und es heißt, dass Lord Chaitanya persönlich dafür sorgte, dass jeden Tag an die Tür von Srivas Thakur Leute kamen, die allerlei Obst und Gemüse und so weiter vorbeibrachten. Bis zum heutigen Tage, sagt Vrindavan Das Thakur, kommen immer Leute und niemand weiß, woher sie kommen und geben Nahrungsmittel ab. Für eine hingegebene Seele sorgt Krishna persönlich, weil er sehr gütig zu den Devotis ist. Eine nächste Eigenschaft von Krishna ist, dass er sehr dankbar ist für den Service oder für den Dienst, dem ihn ein Devoti darbringt. Für jedes bisschen, was wir in dieser Welt tun, ist Krishna dem Devoti zu Dank verpflichtet. Und dieser Dank, dieses Gefühl der Dankbarkeit wächst täglich in seinem Herzen an. Das ist ein weiteres von Krishnas wunderbaren Eigenschaften. Krishna vergisst niemals, wenn wir irgendetwas tun für seine Zufriedenstellung. Denn seine Eigenschaft ist, dass er eine sehr dankbare Persönlichkeit ist. Die nächste Eigenschaft, die dafür spricht, dass man sich Krishna hingeben sollte, ist, dass er sehr freigebig ist. Er schaut nicht auf unsere Qualifikation, sondern gibt seine Mercy auch denjenigen, die keinerlei Qualifikation haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Krähe, die einst mit großer Kraft Sita angriff und mit ihren Krallen ihr den Sari vom Leibe fetzte und ihre empfindlich Brüste verletzte. Nicht? Und diese Krees war ein Devata, eine himmlische Gestalt in der Form einer Krähe, wollte auf diese Weise etwas zeigen oder etwas, wie soll ich mich ausdrücken, etwas herbeiführen. Als Ramachandra das sah, nahm er sein Pfeil, Zogin, sprach das Mantra, schoss auf die Krähe. So, die Krähe floh daraufhin. Sie floh erst durch die irdische Atmosphäre, dann ging sie ins All hinaus, dann versuchte sie im ganzen Weltall den Pfeil von Rama zu entkommen, aber der Pfeil war eine intelligente Waffe, würde man heutzutage dazu sagen. Feuchtende Krähe überall hin, bis die Krähe, die niemals anderes als der Himmelskönig Indra war, vor Rama landete und sagte, nimm diesen Pfeil von mir weg, bitte, ich bin eine dir ergebene Seele. Verneigte sich vor Rama mit dem Kopf. Rama sah diese mystische Krähe und sagte, wenn du dich mir hingeben willst, werde ich dich annehmen, nur gibt es ein Problem, mein Pfeil muss treffen. Er hat den Mantra gekriegt. Er kann nicht zurückgezogen werden. Wohin sollte denn gehen? Ach, sagte die Krähe, bitte in mein Auge, damit meine materielle Sicht wieder da rausgeht. Saß der Pfeil schon im Auge und heilt die materielle Sicht auf immer. So, laut Ramachandra, das ist ein Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, hat sofort freigebig, wie er ist, großzügig, wie er ist, der Krähe verziehen, obwohl sie doch so ein starkes Vergehen gemacht hatte. Ein anderes Beispiel für Freigebigkeit ist Lord Chaitanyas Inkarnation. Der erscheint mitten im Kali-Yuga. Hier sehen wir das tolle Bild ein. Das habt ihr wunderbar vergrößert. Lord Chaitanya ist die freigebigste Inkarnation Krishnas, weil er das gibt, was keine andere Inkarnation des Herrn gegeben hat, nämlich reine Liebe zu Krishna. Krishna Prema Pradayate. Ein Beispiel hierfür ist der muselmanische Schneider, der einfach im Hofe von Srivas Thakur saß und da umschneiderte. Schneider, 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 Schneider. Und plötzlich kam Lord Chaitanya. Und als er Lord Chaitanya sah, verwandelte sich Lord Chaitanya in den in Krishna selber, der die Tönung einer Regenwolke hat, wie hier. Und er sah die verschiedenen Gefährten von Krishna, die Kurien, die Jungen, die Kühe. Und er schrie ganz laut, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Leute, ich hatte gesagt, schon gut, aber sag es niemandem weiter. Denn ich bin in einer verborgenen Inkarnation gekommen. So, Lord Chaitanya ist sehr freigebig und sehr großzügig. Die letzte Eigenschaft von Krishna, die ihn die würdigste Person für unsere Hingabe macht, ist, dass er alle Fähigkeiten hat. Krishna kann sich unsere annehmen. Der kann sich auch unserem ganz privaten, kindischen oder erwachsenen Problem annehmen, je nachdem, was wir sind. Rukmini hat kindhafte Probleme, ne? Und wir haben erwachsenhafte Probleme. Krishna kann sich all unserer Situationen annehmen, weil er alle Fähigkeiten hat. Das bewies Krishna, als sein Lehrer, also das ist ein Lehrer, Krishna braucht keinen Lehrer, aber um das Lila zu zeigen, dass man lernen sollte von einem spirituellen Meister. Krishna ging zu seinem Lehrer Sandipani Muni und lernte von ihm und danach fragte Krishna, so, jetzt haben wir zu Ende gelernt, jetzt wollen wir eine Spende geben, eine Guru Darshan, was möchtest du? Sandipani Muni wusste, dass sein Schüler kein gewöhnlicher Schüler war, sondern die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Und so bat er ihn um eine Spende, um die man nur Gott bitten kann. Bring mir meinen unlängst verstorbenen Sohn zurück aus dem Königreich der Toten. Krishna ging doch daraufhin mit Balaram zu den niederen Planeten, zu Yamaraj, und sagte ganz laut: Sei gesegnet durch meine Unterweisung. Gebe den Sohn von Sandipani Muni zurück. Yamaraj brachte ihn und sagte: Bitte, mein Herr. Und befreite ihn Krishna von seinem Karma, gestorben zu sein. Das kann nur Krishna. So, wenn wir uns Krishna, wir können uns nur jemanden hingeben, der auch voll und ganz für uns sorgen kann, der sehr mächtig ist. Und Rama sagt: Krishna, durch deinen Auftrag schaffe ich und durch deinen Auftrag zerstört Shiva dieses Universum. Du bist es eigentlich, der schaffst, und du bist es eigentlich, der zerstört. So, aus diesem Grunde versuchen wir uns Krishna hinzugeben. Und wir sollten anfangen, unser spirituelles Leben richtig zu planen. Was können wir Krishna hingeben? Wo können wir mit anfangen? Das Beste im Kali Yuga ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit hingeben beim Chanten des heiligen Namens. Wenn wir da anfangen, dann kommt Krishna sehr, sehr gegenwärtig. Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt. Heute Abend haben wir so schön gesungen zusammen. Und dann spürt sofort eine so schöne Atmosphäre. Krishna ist so da, wenn man sich konzentrieren kann. Ist euch auch so gegangen? Man wollte gar nicht aufhören. Ach, jetzt schon aufhören? Hoffentlich wird die Vorlesung nicht so langweilig. Am liebsten würde ich weiter chatten. So geht es einem einfach. So ist es mit dem Heiligen Namen. Da können wir uns als erstes hingeben, wenn wir das trainieren. Ja. Lasst uns anfangen, in kleinen und immer größer werdenden Schritten diesen glückseligen Pfad des Sharanagatis zu beschreiten. Es wird eine Reise sein, die uns durch viele intensive Stationen bringt. Es ist auch wahrscheinlich, dass wir unsere eigenen Schwächen sehen werden. Aber wir sollten weitergehen, auf das sich ein Vorhang nach dem anderen öffnet und wir dann schließlich in Goloka Vrindavan sind. Es lohnt sich, denn Krishna ist die Person, der wir uns wirklich hingeben können. Er ist sehr gütig zu den Devotees, er ist dankbar für den Dienst, er ist freigebig, er ist also nicht pingelig, er schaut nicht auf unsere Qualifikation und er besitzt alle Fähigkeiten. Kannst du irgendjemanden besseren finden, Gadana, den man sich hingeben könnte? Es geht nicht. Geht einfach nicht. Gut, dann bin ich. Habe ich zu Ende erzählt? Vielleicht habt ihr aber noch Fragen, die euch ohnehin schon bewegt haben. Jetzt kommt es euch vielleicht wie eine ganz gute Möglichkeit vor, diese Fragen zu stellen. Ja.
Es gibt eine Aussage von Krishna, wo er sagt, dass nicht diejenigen, die vorgeben, ihm zu dienen, seine Geweihten sind, sondern diejenigen, die vorgeben, deinen Geweihten zu dienen. Wie kann man das in diesem Verhältnis vielleicht versuchen zu bewerten oder zu sehen?
Ja, wenn wir uns Krishna hingeben, es ist sehr, sehr wichtig. Was wollen wir dann? Wir wollen durch die Hingabe zu Krishna, wir rechnen damit, dass wir seine Barmherzigkeit und seine Unterstützung auf diesem nicht immer einfachen Pfad bekommen. Nun, die Barmherzigkeit Krishnas heißt die Maha Kripa Shakti. Das ist der Name dieser Energie. Das ist eine Energie. Ungefähr so wie die elektrische Energie eine Energie ist, so ist auch Krishnas Barmherzigkeit eine bestimmte Energie, die, man nennt sie auch die Achintya Shakti, die Unbegreiflichkeitskraft. Nicht? Diese Energie nun residiert im Herzen der Devotees. Da kann man sie kriegen. Das ist genauso, angenommen, du möchtest gerne ein kleines Konzert mit deiner Bassgitarre geben oder so etwas, oder auf deinem Computer eine schwierige Angelegenheit machen. Da musst du zunächst einmal fragen, wo ist hier die Steckdose? Wo kriege ich die Energie, damit ich etwas machen kann? So muss ich auch ein Devotee in dieser Welt fragen, wo kriege ich die Bhakti Shakti her, diese Energie der Bhakti? Denn ihr müsst sehen, Krishna wird nur durch eines angezogen, durch diese Energie der Bhakti. Wenn wir uns Krishna nähern wollen und Krishnas Barmherzigkeit haben wollen, müssen wir ihn anziehen. Und Krishna ist angezogen zu Bhakti. Ist wahnsinnig angezogen zu Bhakti. Das ist das Einzige, zu dem Krishna angezogen ist. Er, der Allanziehende, wird angezogen durch Bhakti. Und diese Bhakti kann man nur aus diesem Herzen der Devotees. Da kriegt man sie her und so kann man Krishna anziehen. Man kann nicht so Krishna anziehen, so mit einem Fingermerk Bhakti im Herzen haben. Dann wird Krishna sofort angezogen. Bhakti ist wie ein Geruch von Honig und Krishna wird auch als Madhusudan-Biene, als eine Biene bezeichnet, der da kommt und landet, wo die Bhakti ist. Du kannst alles machen in dieser Welt, aber wenn du keine Bhakti hast, wirst du Krishna nicht anziehen. Krishna ist nicht angezogen durch irgendetwas anderes außer Bhakti. Diese Bhakti kriegt man von einem Bhakta. Man merkt es richtig, wenn man mit nicen Devotees zusammen ist, wie die Bhakti im Herzen plötzlich zunimmt und man dann die Kraft hat, sich Krishna hinzugeben und Krishna, etwas für Krishna zu tun. Deswegen sind wir so dankbar zu unserem Yogeshwara und unserem Ramba und Rukmini, die hier uns immer die Möglichkeit geben, uns zu treffen. Das liegt nur daran, weil Bhakti in ihrem Herzen ist. Sonst kann man sich's nicht erklären. Rukmini ist so blöd. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Hare Hare.
Im Chanten, da liegt alles drin. Da können wir Krishna am einfachsten treffen. Denn Binnatvanamanamino, er ist nicht verschieden von seinem heiligen Namen. Wenn wir uns in dieser Zeit, die ja nicht immer einfach ist, wirklich auf etwas fixieren wollen, sollten wir uns auf das Chanten der heiligen Namen fixieren. Wir sollten irgendwie in dieses Abenteuer, dieses verlockende Abenteuer uns hineinbegeben. Können wir dazu kommen, immer den heiligen Namen zu hören. Es wäre richtig, dass der in unserem Herzen eines Tages vibriert und uns immer begleitet. Wie das ein ständiges Strömen von einem Fluss. Ich bin so, ich wohne ja in Kolokadanum, weil ich da bin, in dem kleinen Hexenhäuschen, Karuna Baba, und da nebenan ist ein Fluss, der von morgens bis abends strömt. Ich habe vielleicht festgestellt, von morgens bis abends, man hört ihn ständig am Rauschen. So sollte es sein in unserem spirituellen Leben mit dem Heiligen Namen. Der sollte ständig innen drin erklingen und innen tönen. Und man kann das üben. Man kann es üben. Seht mal, die Seele ist letztendlich von ewig spiritueller Natur und sie kann ohne Unterlass Krishna lobpreisen. Dafür ist sie gemacht. Das ist eigentlich ihre Natur. Ist nicht wie unser Body, der nach einer gewissen Zeit müde wird und das wir hinlegen und dann kommt ein ohnmächtiger Schlaf zustande. Von Devotees wird richtig berichtet, dass sie ständig chanten können. Es gibt ein Devotee, ein Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der auch ein lieber Freund von Srila Prabhupada war, Akinch Akinchan Krishna Das Bhavati. Akinchan Krishna Das Bhavati hat von morgens bis abends gechattet. Er kam plötzlich irgendwo auf, hatte so ein weißes, nur so ein weißes Tuch, war extrem entsagt, hatte hier so ein kleines weißes Tuch, bisschen zu über den Knie ging es, hatte eine Medanga dabei und hat immer, wo er war, gechattet. Manchmal kam er nach Mayapur und dann haben ihm die Bodhis komplizierte Fragen gestellt und hat er nur gelacht und hat gesagt, nee, lasst uns chatten. Weil er wusste, durch das Chanten der heiligen Namen kann auch die Westler über die mentale Ebene wegkommen, wo diese ganzen schwierigen Kompliziertheiten nicht mehr existieren. Und hat gechantet. Niemand weiß, so wie er gereist ist. Er ist zum Beispiel oft mit Bussen gefahren, indischen Bussen, nur mit seiner Trommel. Hat nur Bhagavad-Gita gebettet, hat gegessen bei einer Avaduta und tauchte dann überall auf. Er tauchte auf an Prabhupads Todesbett und chantete für Srila Prabhupada mit seiner Trommel. Und dann sprachen die beiden und lachten mit Bengali. Keiner weiß, was sie sich erzählen. Und Radha und Krishna. Schließlich hat er den Körper in Nandagram aufgegeben. Nandagram war sein Pavan Sarova, das ist ein See, war sein kleines, wie sagt man, Bhajan Kutir, der Ort, wo er am liebsten Bhajan tat. Nicht? Und es wird beschrieben, selbst als er schon den Körper verlassen hatte, kam ein Arzt mit einem, wie heißt das, Stethoskop gekastet und hat das in der Herzgegend geprüft und das Herz ging immer noch bum, 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 bum. Und zwar in dem Chanten oder in dem Takt des Heiligen Namens, den er gechantet hat. Ich kann es jetzt gerade nicht vorsehen, aber er hatte so ganz eigentümliche Gesang. Und ich habe vor ein paar Jahren an diesem Ort gechantet und plötzlich hörte ich den gleichen Gesang wieder. Und dann guckte ich nach, was ist das oder wer ist das? Und dann sah ich einen Schüler von mir, der auch so sagt, als würde der Meister. Das ging so weiter. Ein eigentümliches, also nicht eigentümliches, ein spezifisches. Der war, also ständig tauchte der überall auf, niemand wusste, wo er kam. Er schlief nachts über nicht. Er war mit seiner Trommel, sang den Hare Krishna Mantra und lebte über den Wellen des komplizierten Mantra-Lebens, weil der heilige Name immer mit ihm zusammen war. Nicht mehr. Das Chanten der heiligen Namen kann wie ein Boot sein, was uns sicher über den Ozean der Geburt und Tod führt. Nun, wenn wir im Westen sind, haben wir so viele Pflichten zu tun und so viele Sorgen. Deswegen ist es für jeden Devotee, der da ernsthaft reingehen möchte, sehr gut, wenn er einfach mal eine Zeit lang nach Indien geht oder irgendwo weg, ganz weg von allem geht und da mal eine richtige Chantkur macht. Ich habe jetzt vor, im nächsten Herbst einen sehr heiligen Ort zu gehen und dort eine Woche lang Vorlesungen über das Chanten der heiligen Namen zu geben. Also eine Chant-Reform. Ich möchte ein Seminar klingt jetzt auch moderner. So, eine Vortragsreihe machen auf der Grundlage des Buches Der Nektar-Ozean des Heiligen Namens. Habe ich mir gedacht, für eine Woche gehen wir zu den verschiedenen heiligen Orten und schauen nach, bis uns der Durchbruch gelingt durch den Mind. Krishna Nama. Chantete immer, Krishna das Babaji chantete immer diesen einen Vers, wo er sagte, Lord Chaitanya ging durch ganz Südindien und jeden, den er sah, umarmte er und gab ihm so die Kraft, Krishnas heiligen Namen zu chanten. Es gibt so einen bestimmten Vers, den chantete, den habe ich heute im Auto gefunden, also in einer Zeitschrift. Ja?
Hinter uns waren die ganze Zeit so Punks, ne? Gearbeitet und haben da ihren Lärm gemacht und so. Und die haben dann einmal und da ich so von mir so und ich hab noch von mir
ja.
Ich habe mich sofort umgedreht. Und ich sah, wie sich jemand von dem auch ganz schnell umgedreht ist. Und dann wusste ich, aha, der war jetzt zack. Und dann bin ich hingegangen. Dann habe ich so, der war nicht so gut, weil ich so weggeschlafen habe. Aber in dem Moment kam ich noch so, dass ich die ganze Zeit Schönheit hatte. Und am Ende so, wo wir dann aufgehört haben, da sind wir noch zwei Minuten. Das macht Krishna oft, ja. Ich kenne einmal in Berlin, war das, da hatte die so gesungen, waren so richtig im Chanten drin. Und sehr oft merkt man, wenn man richtig im Chanten drin ist, dass man plötzlich in eine Art von Harmonie hineingelassen wird. Also das kam so, weil ich merkte plötzlich, jetzt duckst du dich noch besser. Ja, duckte mich so. Und in dem Augenblick ist eine vollgefüllte Bierflasche über mich hingekommen, in großen Stil, und ist dann irgend so ein Touristen getroffen. Also nicht so schlimm. Mich hätte er auf den Kopf getroffen treffen sollen. Es hat mich erinnert an die Zeit, wo ich in Vrindavan war. Und da gibt es eine Übung in Vrindavan, die man machen kann, die es die Swamis gemacht haben. Die haben sich einer spirituellen Übung unterzogen, wo man Ehrbietung macht. Zum Beispiel um Govardhan herum oder um den Radhakund herum. So lange ausgestreckte Ehrbietung. Und was man dann sehr oft merkt, wenn man das macht, ist, wie man plötzlich in eine Art Harmonie eingelassen wird, wo man genau weiß, wie man sich zu verhalten hat. Also was ich immer bemerkt, ist, dann kommen die Schweine an, gucken einen respektvoll an und gehen weiter. Nicht? Dann kommen die Esel an. Manchmal bringt man so eine Ehrbietung direkt unter die kleinen Pferde, unter den Pferden. Pferde, die gucken und denken so, die Affen werden sehr freundlich und respektieren. Es scheint plötzlich so, dass man aussagen, wie man, dass man eingeht in eine andere Harmonie. Sieht man, wir Menschen haben es geschafft, gerade wir modernen Westen, völlig aus der göttlichen Harmonie und Ordnung kommen. Zu verehren und zu verwehren in unsere selbstidentischen Pläne, die alle auf der Grundlage des Egos ist. Aber durch das Chanten kommt man plötzlich in eine ganz andere, sagen wir mal, Schwingungsebene hinein, eine ganz andere spirituelle Ordnung hinein. Das merkt man im Vrindavan, wo nichts mehr ein Zufall ist, wo alle dich kennen und du alle kennst und wo sich eine Sache nach der anderen arrangiert. Besser als du es dir jemals hättest ausdenken können. So eine unglaublich schöne spirituelle Erfahrung, die
Krishna für den Chanten bereit hat. Man nennt das in Sanskrit Shubhada. Glücksverheißende Umstände ergeben sich einer nach dem anderen.
Ja, wir haben jetzt vor, eine Pilgerreise zu unternehmen im April in die Himalayas wieder. Das nimmt jetzt langsam Form an. Wir wollen das Gandaki-Tal aufwärts ziehen. Das Gandaki-Tal, da manifestieren sich so die Shalakamshilas. Die Shalakamshilas werden als Teile von Mahavishnus Körper angesehen, die in dieser Welt kommen, in Form dieser Shilas. Wir werden dort mit Hilfe von einem Sherpas hochgehen, weil es wird richtig von der Zivilisation abstoßen. Wir brauchen Leute, die unsere Sachen tragen, weil die Luft so dünn ist. Und dann wollen wir Muktinath erreichen, ein Tempel oben in den Himalayas, wo dort Brahma so eine fantastische Sache gemacht hat. Und zwar kommt aus den Felsen ein Gas heraus, welches eine Flamme nährt. Und in die Flamme hinein sprudelt Wasser. Das hebt sich aber nicht gegenseitig auf, also das Wasser die Flamme ausmacht oder umgekehrt. No? Das existiert parallel und harmonisch ineinander übergehend. Das ist Physikos.
Kamba war da ja auch mal gewesen.
Kamba war da?
Ja.
Wo du schon als schon nee, mit Krishna warst? Oh, wirklich?
Ich habe mich mit dem Vishnu.
Von Vishnu, ja.
Daher kommt auch der Name Muktinath, weil die Leute dort sagen, wenn man diese Böse
deswegen, jetzt ist mir alles klar, woher das virtuelle Fortschritt kommt. Schön. Das ist ganz schön, ist es anstrengend da hoch zu, also es ist schon weit,
ja,
oder?
Ich bin da noch weiter hoch, also es ist wieder Muktinath, da geht es dann noch einen Park, 6000 Meter hoch, und dann kann man wieder auf der anderen Seite in ein anderes Tal schon herlaufen. Aber man kann das nicht ohne Führer machen, ohne jemand, der sich da auskennt.
Aha.
Also kann es sein, dass man sich verirrt.
Nektar. Ja, ja. Dieser Fluss. Ja.
Ja. Kann man einem Außenstehenden das Mysterium des Heiligen Namens erklären? Oder
wenn man das Mysterium des Heiligen Namens erklären kann. Ich fand Gadadhars Erklärung sehr nice, die ich jetzt auch immer kurz ende. Also ich hatte die schon vorher mal gelesen. Man kann sagen, dass es verschiedene Arten des Klanges gibt. Einmal so Geräusche und Objekte, die zusammenstoßen. Dann ein innerer Klang, das, was man innen hört. Ein Paschanti-Klang sozusagen. Und dann schließlich als letzten Klang den Paranada-Klang, den transzendentalen oder spirituellen Klang. Und dann kann man den ein bisschen beschreiben. Was immer gut ist, wenn man zu Leuten etwas erklärt, ist, dass man sie von ihrem Verständnisebene nimmt und dann zu etwas anderem führt. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz des Trainings. Oder des Kommunizierens, könnte ich sagen. Du kannst auch ein bisschen über die Kraft überhaupt generell von Klang sprechen, indem du Beispiele davon gibst, wie Klang dass da eine Kraft dahinter steht. Kannst du sagen, es gibt bestimmte Klänge, die nach dem Glas zersprechen. Nicht? Klangformel, auch das Bewusstsein. Zum Beispiel die Menschen, die man einem bestimmten Informationen gibt. die werden dann geprägt durch diese Information. Und dann halt das Durchhängen, dann Dinge tun. Aber das Beste ist wirklich, man kann sich so weit vorbereiten, dass sie einfach mal kommen und richtig chanten. Das ist Lord Chaitanyas Methode eigentlich. Der hat einfach das Chanten verbreitet und so den Menschen einen Geschmack gegeben. Dazu ist es selber ganz wichtig, dass wir den Geschmack selber haben. Mir ist immer wieder aufgefallen, wenn du über das Chanten der Heiligen Namen sprichst oder Leuten das erklärst und du selber hast den Geschmack, dann geschieht ein Mysterium. Deine eigene Verwirklichung wird tut einen Wunsch in den Erfahrungen. Deswegen ist Predigen nicht eine Sache von theoretischem Reden, sondern von eigenem Erleben. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal anfing zu chanten, war wir hier. Damals war dieser Hare Krishna Mahamantra gerade in der sehr faulen Situation. Damals, weiß ich noch ganz genau, war ich sehr erschüttert, weil der Gitarrist der Rolling Stones an einer aufgrund von Drogenmissbrauch gestorben worden war. Hatte mich sehr erschüttert, weil es jemand war, der so ein bisschen so in meine Lebenshaltung, die ähnliche Lebenshaltung hatte. Und, weiß ich, war im Fernsehen gewesen. Also nicht im Fernsehen. Ich hatte Fernsehen gesehen, wo dieses bekannte Abschiedskonzert ausgeübt, also dargestellt wurde. Und danach haben die junge Leute gewesen, die Stones zu der Zeit, ein bisschen verwirrt, so, ja, ist das ja gestorben, wir wissen auch nicht. Es ist eine sehr traurige Situation, und war ein bisschen betreten, Atmosphäre einfach. Und danach dann, das hatte der Regisseur so gemacht, waren die Devotees am Fernsehen. Und ich weiß noch genau, ich war so ein bisschen bedrückt. Ja, toll, was ist denn das? Plötzlich bricht es in unsere Welt hinein und nimmt mit einer Endgültigkeit alles, allen Sinn aus dem Leben heraus. Plötzlich ist jemand nicht, ist mehr da, ist weg. Es war eine unglaubliche Trauer, die mich überfallen hatte. So eine aus Teenager, spätpubertäre Trauer, nicht? Das Sinnlosigkeit und so. Und dann war eben danach, waren die Devotees und sein Hare Krishna. Und ich spürte sofort, dass das der Ausweg aus diesem materiellen Dilemma ist. Und dem Königreich des Todes. Spürte ich sofort. Und es war mir sofort klar, nur so etwas Außergewöhnliches kann es sein. Es war einfach ein Wiedererkennen und ein Jubeln meiner Seele. Und dann habe ich einfach gechannt und mich zugewandt. Ich habe sofort angefangen zu chanten danach, nur vom Fernsehen. Und niemand anderes hat gesagt, ich war einfach Hare Krishna geschehen, weil ich bin ins Moor gegangen, ins Mittenmoor. Und habe da gechantet. Ja. Also die Erfahrung ist und bleibt sehr wichtig. Wir müssen es einfach schaffen, Leuten eine Erfahrung zu bringen. Und das ist ganz einfach, wenn wir es selber erfahren. Du musst einfach ein Chanter werden, Abi, der richtig da so morgens Nektar, jetzt wird gechantet. Und wenn da irgendwas im Wege ist, mangelnde Konzentration, Weltzugewandtheit, unruhige Frühlingsgefühle im Herzen, im Magen und in den Kniekehlen, nicht, da muss man sehen, dass man das aus dem Wege räumt. Ja. Danke schön. Was machst du? Du musst zum Bahnhof, oder?
Nein, ein bisschen mit Herbert.
Ach ja.
Ich habe
Oh ja.
Ja, es gibt es da noch ein bisschen.
So, ihr habt doch gerade erst.
Nein, das war
ja. Hier ist ein richtiges Schlemmerland. Carsten, du kannst noch
mal. Wenn es jetzt nicht zu persönlich ist oder so, die Frage. Wann war denn deine schwierigste Phase im Krishna-Bewusstsein, wenn du das jetzt mal so zurückverfolgst?
Ich glaube, als Prabhupada den Körper verlassen hatte. Also das war sehr, sehr schwierig für mich. In der Chaitanya Charitamrita steht diese eine Frage, was ist das größte Leid? Und die Antwort, die Ramananda Roy sagt, wenn die Trennung von einem Devoti, ich dann als mein spiritueller Meister den Körper verließ, also für 2 Wochen wusste ich nichts anzufangen mit mir und der Welt. Richtig bedenklich. Ich ging wie so ein Schlossgeist durch Schloss Petersburg, wusste nicht, ob ich, wann ich esse, ob ich aß oder ob ich badete oder ob ich schlief, wusste überhaupt nichts mehr. Es war also total eine totale Zerreißprobe. Das war die schwierigste Phase. Und die schwierigste Phase war, eine zweitschwierigste Phase war, als ich eine Desillusion erlebte. Meine Desillusion, meine Illusion war, dass die Institution mir mein ganzes spirituelles Leben abnehmen kann. Und da merkte ich, dass auch in unserer Institution manchmal Fehler vorkamen. Und das hat mich unglaublich enttäuscht, weil ich eben dachte, es wird eine ideale Institution unter Menschen geben können. Aber als ich dann merkte, dem ist nicht so, war es für mich sehr schwierig, weil ich auch ein paar mir Sorgen machte über ganz konkrete Schwächen. Aber durch Krishnas Barmherzigkeit hatte ich dann eine Einsicht gefunden, dass die Institution, dass man, ja, es war eine Bühne, aber man muss selber darauf sein spirituelles Leben führen. Das war aber nicht annähernd so schwierig wie mit Prabhupada. Weggehen. Sonst? Es kommt noch so eine Prüfung, die mir manchmal so ein bisschen, der Tod kommt auch. Darüber denke ich, dass nach dieser Prüfung wird kommen. Und ich möchte gut vorbereitet sein darauf, einfach in einem unerschütterlichen Krishna-Bewusstsein sein. Das wird vielleicht. Ich stelle mir irgendwie aber vor, wenn man ja älter wird im spirituellen Sinn, dass es nicht so schwer sein wird, die Prüfung. Ich habe irgendwie das Gefühl, aber ich bin noch ein bisschen unsicher da. Es ist immer anders, als wenn sich das vorstellt, der eigene Tod. Da kann man groß angelegte Seminare rübergeben, aber das ist dann doch nochmal eine intensive Phase. Gut, dann würde ich sagen, bitte kommt alle morgen und ladet eure Freunde auch ein. Das Thema morgen heißt die geheimnisvolle Kraft des Bewusstseins. Total interessant werden. Wir werden auch morgen früh, glaube ich, ein kleines Morgenprogramm holen. Muss mal sehen, so. Ja. Um 8 Uhr würde ich sagen. Realistisch. Morgen Abend werden wir nach dem Morgenprogramm, nach dem Abendprogramm, nur dass ihr es wisst, wahrscheinlich schon losfahren und auf der Strecke nach Goloka Dham irgendwo Zwischenstopp machen. Also wir werden uns nicht Montagmorgen noch sehen können. Montagmorgen sind wir schon bei einem anderen Seminar. Wir fahren. Wir übernachten auch nur eine Nacht. Das ist vielleicht auch für euch, unsere lieben Gastgeber, das ist immer interessant zu wissen. Ich bin total inspiriert heute Abend, irgendwie. Lauter Ideen. Gut, dann würde ich sagen, dass wir hier ein
natürliches Ende finden. Wir werden, kriegt ihr noch ein bisschen Prasadam. Hare Krishna.
Hare Krishna.